Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Keine LED-Beleuchtung.
Right?
Ready to go.
So, wahrscheinlich...
Ich nehme mal hier so ein Mikro in die Hand. Hallo, herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind bei diesem großen, wahnsinnigen, tollen Angebot hier auf der Buchmesse. Zu unserer Diskussion vom Sächsischen Kultusministerium. Wie Werte Bildung braucht Haltung. Demokratische Grundwerte als Erziehungsaufgabe in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels. Mit gesellschaftlichem Wandel ist natürlich der Rechtsruck gemeint, der sich seit Jahren durch unsere Gesellschaft bewegt, der mit AfD, Pegida und den sozialen Medien einen Raum, eine neue Dimension bekommen hat, die wir uns wahrscheinlich so hätten gar nicht vorstellen können. 2016 hat der Freistaat Sachsen den sogenannten Sachsen-Monitor initiiert. Einige von Ihnen werden vielleicht diese landesweite Umfrage kennen unter 1000 Bürgern, die befragt werden nach ihren Einstellungen, nach politischen Haltungen, nach ihren demokratischen Grundwerten, im Prinzip ihren Zukunftsängsten. Und dieser Sachsen-Monitor hat 2016 wie 2017 eigentlich schwarz auf weiß belegt, was die Signale der Straße schon lange waren und was auch die Bundestagswahl jetzt 2017 im Herbst gezeigt hat. Es gibt eine Sache, die verwundert hat, und zwar, dass vor allem junge Menschen, 18- bis 27-Jährige, menschenfeindliche, rassistische Gedanken hegen, undemokratische Werte zum Teil vertreten. Und da hat sich das Kultusministerium gedacht, da müssen wir was tun. Wo können wir was tun? Wir müssen in den Schulen anfangen. Und entstanden ist ein Handlungskonzept, dieses hier. Wie Werte heißt es auch, mit vielen Maßnahmen, 31 um genau zu sein, die quasi beinhalten, was sich in Zukunft in der Schule verändern müsste, sollte. Das betrifft Lehrer, das betrifft Schulleiter, das betrifft außerschulische Dinge. Und darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Ich fange mal mit dem Jüngsten an. Hier neben dem Kultusminister sitzt Erik Busmann. Erik Busmann besucht die 12. Klasse im Fitzturm-Gymnasium in Dresden. Und er ist sozusagen seit vielen Jahren ein Schülervertreter, politischer Schülervertreter, denn er ist aktiv im Landesschülerrat. Neben ihm sitzt ein Schulleiter der Oberschule Halsbrücke nahe Freiberg mit 340 Schülern, 27 Lehrern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und diese Schule hat ein ganz tolles Schulprogramm und die machen vieles schon ganz doll richtig, was letztendlich in diesem Handlungskonzept sich auch das Kultusministerium wünscht. Rechts von mir sitzt der Kultusminister höchstpersönlich, Christian Piwarz. Ist in den letzten Wochen noch mit einer schweren Last rumgelaufen, aber hat dann die 1,7 Milliarden Bildungspaket einfach auf den Weg geschickt gegen den Lehrermangel. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern eben das politische Bilden in der Schule. Links von mir Ottilie Bels von der Robert-Bosch-Stiftung. Sie leitet den Bereich Gesellschaft. Robert-Bosch-Stiftung ist bestimmt vielen ein Begriff als Stiftung, die Stipendienprogramme stiftet, Preise und auch sehr, sehr viel kooperiert mit Vereinen, mit Institutionen, unter anderem auch mit der Landesregierung hier in Sachsen. Und zusammen mit der TU Dresden ist ein Modellprojekt entstanden, das den Titel trägt Starke Lehrer, starke Schüler. Und auf das werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Und last but not least, Dr. Roland Löffler von der Landeszentrale für politische Bildung, die, wie der Name schon sagt, Bürger und Bürgerinnen aller Altersklassen und durch alle Schichten hinweg politisch informiert, bildet. Und das tun sie mit Vorträgen, Publikationen, aber auch mit sehr interessanten, vielen interessanten Mitmachangeboten. Ja, und ich setze mich jetzt hier mit in die Runde und hoffe, dass Sie uns alle gut verstehen. Wir müssen nah an die Mikros rangehen, oder? Damit Sie uns hören? Ja, okay. Meine erste Frage betrifft Sie, okay, Herr Staatsminister, weil letztlich politische Bildung, Demokratieverständnis wecken in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels, ein Handlungskonzept auflegen, das bedeutet doch in gewisser Weise, dass man in den letzten Jahren ein bisschen was versäumt hat, möglicherweise ungewollt, auf Seiten der Lehrer, auf Seiten der Schüler, auf Seiten des Freistaates, was ist da genau passiert?
Ganz schwierig, dort eine abschließende Antwort zu finden. Ich glaube, wir haben nach 1990 den Fehler gemacht, zu glauben, dass Schule aus den Erfahrungen der Zeit davor, dass Schule ein politfreier Raum oder politikfreier Raum sein soll. Und so sehr das wichtig ist, dass wir nicht in irgendeiner Weise politisch Schüler vereinnahmen wollen, in die eine, in die andere Richtung, so wichtig ist es ja trotzdem, über politische Entscheidungswege, über die Frage, wie unser Gesellschaftssystem, wie unser Staatssystem funktioniert, an Schule, dass das an Schule stattfindet. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und das ist, glaube ich, in einigen der Jahre 1990 fortfolgende zu kurz gekommen, dass man Schule zu weit von Politik entfernt hat oder von politischen Entscheidungsprozessen. Und dazu kommt aus meiner Sicht aber noch was anderes hinzu, was unsere gesamte Gesellschaft betrifft, dass wir vielleicht zu blauäugig gewesen sind, einen Transformationsprozess in der gesamten Gesellschaft, in eine demokratische Struktur, dass das so einfach funktioniert. Viele Menschen sind 1989, 90 mit großen Zielen, mit großen Vorstellungen auf die Straße gegangen, wollten vieles verändern. Und Regine Hildebrand hat das mal so gut zusammengefasst, als sie gesagt hat, sie haben sich das Paradies erträumt und sind in Nordrhein-Westfalen aufgewacht. Und dass dort Frustration entsteht, auch aus dem biografischen Erleben, Brüche in der Erwerbsbiografie, und dass man das nicht einfach nur mit Hand auflegen und das ist schon gut so, wie es ist, dass man das heilt. Ich glaube, das haben wir auch ein bisschen zu wenig gesehen, hatten zu einfache Antworten auf komplexe Fragen oder meinten zu einfache Antworten zu haben und sind dann letztendlich auch ins Hintertreffen gekommen. Und da müssen wir jetzt ein Stück weit aufholen. Und ich will das an der Stelle auch ganz deutlich sagen, nicht indem wir jetzt Dinge überstülpen und vorwegnehmen, sondern indem wir versuchen, junge Menschen insbesondere an demokratische Teilhabe, an demokratische Mitbestimmung, auch an die Frage, wie halte ich auch im Zweifel mal Demokratie aus, wenn es mal ein bisschen haarig wird, wie wir das dann miteinander hinbekommen. Also insofern haben wir was aufzuholen und wir sind gerade mitten dabei.
Das heißt, es geht nicht darum, jetzt alle auf Linie zu bringen. Der Begriff Demokratieerziehung ist in dem Zusammenhang gefallen.
Also ich halte den Begriff Demokratieerziehung für fürchterlich. Ich bin selber in der DDR groß geworden. Wir hatten da schon mal ein Fach, was so in eine ganz ähnliche Richtung gegangen ist, wo es darum ging, da sozusagen das allein Seligmachende deutlich zu machen. Ich muss es ja nicht extra aussprechen, die meisten kennen das ja. Also ich bin bei politischer Bildung sofort dabei, bei Demokratieerziehung nicht, sondern es geht darum, junge Leute zu demokratischem Handeln, zu demokratischer Teilhabe zu erziehen und dass ihnen selber deutlich wird, was sind Vorteile eines demokratisch verfassten Gemeinwesens, was können aber auch Nachteile sein. Also indem man eben auch deutlich macht, in der Demokratie dauern Entscheidungen länger, manchmal dauern sie lange, manchmal dauern sie zu lange. Und was das Schlimmste ist, manchmal kommt auch nicht immer das raus, was man sich selber erhofft hat. Das muss man, glaube ich, deutlich machen, dass wir das miteinander in der Demokratie aushalten müssen und dass man eben einiges dafür tun kann, dass man selber seine Position umsetzt, dass man aber auch damit leben muss, dass wenn die eigene Position nicht die Mehrheit ist, dass man dann auch zurückstehen muss. Also insofern politische Bildung ja, Demokratieerziehung, bitte das Wort lieber weglassen.
Jetzt haben wir ja aber in gewisser Weise politische Bildung. Wir haben den Gemeinschaftskundeunterricht, wir haben Geschichtsunterricht. Vielleicht mal die Frage an Herrn Busse und Herrn Oder. Wie politisch, wie demokratisch ist denn jetzt der Gemeinschaftskundeunterricht aktuell an Ihren Schulen?
Also wenn ich mal mit meiner Schule anfange, der Unterricht ist halt so demokratisch, wie ein Unterricht sein kann. Ne? Also ich meine, wir haben dort einen Lehrer vorne stehen, der sagt, was in dieser Unterrichtsstunde dran ist, der sucht sich die Inhalte aus, der entscheidet vielleicht auch zu größten Teil über die Methoden, wie das vermittelt wird. Das ist natürlich, sagen wir mal, von demokratischen Unterrichtsformen jetzt doch etwas weiter weg. Wir haben mittlerweile an vielen Schulen eine neue Generation von Gemeinschaftskundelehrern, junge GK-Lehrer, die nach der Wende ausgebildet sind. Die wissen natürlich, dass sie die Schüler mit einbeziehen müssen. Und die wissen, dass gerade bei der politischen Bildung auch wichtig ist, dass man den Schüler selber fragen muss, auf welche Art und Weise er für ihn selber am besten so ein Thema sich erschließen kann, sich auch die Methode suchen, die den Schüler am meisten interessiert oder die am meisten Interesse bei ihm wecken kann. Aber natürlich kann man jetzt nicht von einem demokratischen Unterricht in dem Sinne sprechen, aber das ist vielleicht auch ein Problem der Schule an sich.
Herr Ode?
Ja, es gibt einen Lehrplan, nach dem muss sich erstmal jeder richten. Und die Kinder sollen, die Jugendlichen muss man sagen, Klasse 9, ne, die sollen ja im Prinzip erstmal auch das System kennenlernen, in dem sie leben. Da gehören ein paar theoretische Dinge dazu. Die müssen sie schlicht und einfach wissen. Da wird erstmal nicht abgefragt nach irgendeiner Haltung. Und dann bin ich der Meinung, sie müssen natürlich viele Dinge erleben. Und die haben noch nichts erlebt. Im Gegensatz zu uns alten Lehrern, sage ich jetzt mal. Wir haben eine Menge erlebt. Wir haben die DDR erlebt. Wir haben die Wende erlebt. Wir haben über unsere Eltern, Großeltern Kriege erlebt. Die kennen das nicht. Für die ist der Zweite Weltkrieg so weit weg wie der 30-jährige Krieg. Und da gehört es dazu, dass man dann Dinge macht und dass die Lehrer und ich natürlich auch und die Geschichtslehrer vor allen Dingen, dass die irgendwo an die Quellen rangehen, dass die denen was erlebbar machen. Begreifen kommt von Begreifen, von Anfassen. Sie müssen das unmittelbar da haben. Und da würde ich mir eben wünschen, dass das noch mehr gemacht wird. Außerschulische Projekte, steht ja da auch drin, scheitert an verschiedenen Dingen. Die Klasse ist dann immer einen Tag unterwegs, das Geld fehlt und so weiter. Aber im Prinzip ist die Sache mit dem Gemeinschaftsunterricht schon okay. Und die Tatsache, dass das jetzt um 2 Jahre vorverlegt werden soll, halte ich durchaus für richtig. Man muss sich dann bloß ganz genau überlegen, wie man es macht.
Über die Veränderungen sprechen wir noch gleich. Auch das, was Sie an Ihrer Schule quasi schon sehr vorbildlich tun, nämlich die Schüler etwas erleben lassen. Frau Belt, das Modellprojekt Starke Lehrer, starke Schüler von unserem Publikum wird es kaum einer kennen, nehme ich mal an. Können Sie uns was dazu erzählen, was das bedeutet und wie Ihre Lehrer so stark werden?
Ja, sehr gerne. Das ist ein auf 3 Jahre angelegtes Modellprojekt, das wir gemeinsam mit dem Kultusministerium hier in Sachsen und der TU Dresden durchführen. Und dass das Ziel hat, speziell an beruflichen Schulen eine aktive Auseinandersetzung mit demokratiefeindlichen Haltungen und Äußerungen zu fördern. Was soll das heißen? Wir wollen, dass Lehrer stark darin sind, Konflikten nicht auszuweichen, Schule in dem Sinne, wie Herr Staatsminister das gerade gesagt hat, als politisches Umfeld zu begreifen, nicht mit dem Wunsch, eigene parteipolitische Meinungen zu vermitteln, aber ganz klar einzutreten für demokratische Werte. Das heißt, wir brauchen starke Lehrer, die selbst eine klare Haltung haben und diese Haltung auch dann vertreten, wenn in ihrem Unterricht Schülerinnen oder Schüler menschenfeindliche oder gar rechtsextreme Haltungen äußern. Dafür müssen Sie diese Haltung erstmal erkennen. Das heißt, ein Teil des Programms besteht in einer Weiterbildung, die Wissen, Hintergrundwissen über rechtsextreme Jugendkulturen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in ihren verschiedenen Ausprägungen umfassen. Dann gehört aber auch dazu, und das macht das Besondere an dem Programm, es geht nicht um eine einmalige Wissensvermittlung, sondern um eine langfristige Begleitung über mehrere Jahre hinweg, immer wieder die eigene Haltung zu reflektieren, sich auch mit anderen Lehrern auszutauschen und dann auch die eigenen Erfahrungen in den Schulalltag zurückzutragen. Dabei werden die Lehrer unterstützt von Supervisoren, die also auch mit den Lehrern an ihren ganz spezifischen, praktischen Alltagssituationen arbeiten. Starke Lehrer sind aus unserer Sicht nicht nur Gemeinschaftskundelehrer, sondern das ist der Lehrer als Persönlichkeit, der diese Haltung hat. Und starke Lehrer arbeiten an diesen Haltungen nicht nur mit ihren Schülerinnen und Schülern und wollen nicht nur da demokratische Werte vermitteln, sie stehen auch in ihren Kollegien für demokratische Werte ein. Eine Sache, die wir aus diesem Programm gelernt haben, ist tatsächlich, dass nicht nur mit Schülern herausfordernde Situationen entstehen, sondern manche der teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer auch berichtet haben, dass sie sich in ihren Kollegien Anfeindungen ausgesetzt sahen.
Finde ich einen interessanten Punkt. Darauf können wir gleich noch mal näher eingehen. Für mich ist die Frage, das Modellprojekt findet ja jetzt mit Lehrern an Berufsschulen statt. Ist es ein Zeichen dafür, dass an Berufsschulen es vielleicht einen besonders erhöhten Handlungsbedarf gibt? Vielleicht an Sie und auch an Herrn Dr. Löffler mal gefragt.
Also tatsächlich haben wir uns die beruflichen Schulen ausgesucht, weil wir da einen Bedarf sehen. Es gibt eine Studie zu Sachsen von 2009, die besagt, dass rund 20% der Berufsschüler zu rechtsextremen Haltungen neigen. Das ist natürlich eine sehr hohe Zahl. Zugleich bietet das berufliche Schulumfeld aber auch besondere Chancen. Es ist der letzte Zeitpunkt im Leben, in dem wir junge Menschen im Schulkontext erreichen. Und die Ausbildung dort ist ja sehr praxisnah, sehr kompetenzorientiert, sehr berufsorientiert. Das heißt, es ist auch ein guter Zeitpunkt, um mit jungen Menschen, die in der Regel schon wählen dürfen, schon arbeiten, nochmal über politische Bildung zu sprechen. Ich möchte aber auch ausdrücklich sagen, das Problem von Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus findet sich natürlich nicht nur an beruflichen Schulen, auch an anderen Schularten. Übrigens natürlich auch nicht nur in Sachsen, wir arbeiten auch mit anderen Bundesländern daran, dieses Modellprojekt zu implementieren. Wir haben uns für diesen speziellen Fokus entschieden, aber grundsätzlich wären viele Methoden aus dem Programm auch auf andere Schularten übertragbar.
Möchten Sie dann noch? Also Berufsschulen, Gymnasien haben wir, Oberschule haben wir. Wie ist da die Verteilung? Also man würde denken, Gymnasiasten sind jetzt die, die vielleicht demokratischer in ihren Gedanken sind.
Ja, ich glaube, es geht darum, keine Schulart zu diskriminieren. Aber wenn wir in den Sachsen-Monitor schauen, dann können wir schon sehen, dass es bei den Oberschulen und bei den Berufsschulen höhere Werte an Ressentiments gibt. Und es ist natürlich wichtig, dass jetzt mit W wie Werte der Gemeinschaftskundeunterricht früher stattfindet, weil wenn der weiter nur bei 9 und 10 bliebe, dann sind natürlich die Schüler dieser Schularten relativ schnell raus und haben relativ wenig mitbekommen. Also insofern würde ich jetzt eher sagen, wir sollen nach vorne blicken und so viel wie möglich für diese Schulform machen. Da sind so Projekte wie von der Bosch Stiftung auch sehr, sehr hilfreich und dann können wir vielleicht nach und nach über die Jahre auch Veränderungen einleiten.
Sie haben jetzt eine Sache angesprochen, also der Gemeinschaftskundeunterricht wird nach vorne verlegt in die früheren Klassen. In der im Gymnasium wird es sogar als Leistungskurs angeboten. Was versprechen Sie sich davon?
Naja, es ist letztendlich, wir hatten es vorhin davon gesprochen, ein Stück weit nachholend, aber man muss sich ja mal vor Augen führen, wenn wir in der Oberschule sehen, jemand im Hauptschulgang mit dem bisherigen System haben wir ihn maximal ein Jahr erreicht mit dem Thema politische Bildung. Und da ist es aus unserer Sicht schon notwendig, da ein Stück eher anzusetzen. Wir werden es ab dem kommenden Schuljahr, also 19/20, dann ab der Klassenstufe 7 machen. Zunächst erstmal mit einer Wochenstunde, die dann zusätzlich hinzukommt, um sozusagen erstmal ein Heranführen zu machen. Aber es bleibt ja nicht dabei, sondern es ist ja eigentlich auch eine Aufgabe, die darüber hinausgeht. Und ich kann das immer aus meiner Tätigkeit als Abgeordneter ganz gut beurteilen. Wir haben ja sehr, sehr viele Schülerklassen, die den Sächsischen Landtag besuchen, die dort eine Führung bekommen, eine Einführung, wie der Sächsische Landtag funktioniert. Danach gibt es immer ein Abgeordnetengespräch, wo die Klasse selber entscheiden kann, aus welchen Fraktionen sie Abgeordnete dazu nimmt. Und hochspannende Diskussionen, insbesondere natürlich mit Gymnasiasten gehabt, die gut vorbereitet da reinkommen, teilweise auch Oberschüler. Das Spannende ist immer, wenn Grundschüler kommen, sind relativ wenige noch. Aber wenn so Viertklässler kommen, sich das Ganze mal anschauen und mit ganz einfachen Fragen, ohne irgendeine Vorprägung zu haben, sich das System Sächsischer Landtag anschauen und teilweise einen mit ganz banalen Fragen derart erden, weil sich Dinge fragen, die man selber im tagtäglichen Leben nie mehr kritisch hinterfragt, dann finde ich das interessant und glaube, dass wir dort auch schon anfangen sollten, zumindest darüber zu diskutieren, wie funktioniert denn so Gemeinschaft? Auf was baut die denn auf? Was hält sie zusammen? Wie kann sie eigentlich auch nur funktionieren? Und ich glaube, dass wir da fächerübergreifend, zum Beispiel im Sachkundeunterricht, auch Inhalte mit hineinbringen können, ohne dass es ein eigenes Fach sein muss. Insofern ein ganzheitlicher Ansatz und dann eben beginnend ab Klassenstufe 7 zukünftig an den Oberschulen und an den Gymnasien.
Gemeinschaftskundeunterricht als Leistungskurs, Herr Busmann, was sagen Sie dazu? Gutes Angebot?
Ich finde das Angebot auf jeden Fall positiv. Es muss ja noch nicht mal darum gehen, dass wir an jeder Schule irgendwie einen Gemeinschaftskunde-Leistungskurs haben. Aber natürlich wird ein Fach aufgewertet, wenn es für den Gymnasium ein Leistungskursangebot gibt. Das ist ganz klar. Dann sticht das Fach heraus, dann zählt es zu denen, wo sich Leute wirklich sehr intensiv, und intensiv meinen 5 Wochenstunden, das ist eine sehr sportliche Zahl, mit diesem Fach auseinandersetzen können. Und natürlich ist es interessant für uns, wenn wir an dem einen oder anderen Gymnasium in Sachsen einen Leistungskurs Gemeinschaftskunde haben, weil dann natürlich die Leute drin sitzen, die sich für dieses Thema politische Bildung interessieren, ja dann vielleicht auch in diese Richtung einen Studiengang wählen oder das zu ihrem Berufsbild machen. Also wer einmal in diesem Feld drin ist, der macht das ja nicht aus Spaß, sondern der macht das aus einem ernsthaften Interesse. Und dieses Interesse hört ja nicht nach dem Abi auf. Insofern ist es natürlich schon eine gute Entscheidung zu sagen, wir bieten den Gemeinschaftskunde-Leistungskurs an, auch wenn ich diese Maßnahme jetzt nicht als den großen Heilsbringer sehen würde. Ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal die Hälfte aller Abiturienten Juhu schreit und den Gemeinschaftskunde-Leistungskurs geht. Wir müssen auch schauen, wie sich das mit dem Geschichte-Leistungskurs die Wange hält. Das sind ja so dasselbe Interessenfeld. Insofern glaube ich, ist das ein kleines Puzzleteil unter vielen, aber es ist ein wichtiges.
Gemeinschaftskundeunterricht ist das eine, aber die Lehrer bekommen ja mit diesem Handlungskonzept generell, finde ich, eine neue Rolle zugewiesen, also rutschen quasi in eine neue Verantwortung. Und hier drin steht auch ein Begriff, der nennt sich Beutelsbacher Konsens. Das heißt, es gibt drei Prinzipien, Politikunterricht zu machen. Man darf als Lehrer den Schülern, seine Meinung nicht überstülpen. Man muss Orientierung geben und man muss Kontroversen zulassen. In dieser heutigen Zeit stelle ich mir das total schwer vor. Was glauben Sie, Herr Dr. Löffler, wie befähigt sind die Lehrer heutzutage, also wirklich auch kritisch damit umzugehen, mit dieser Verantwortung?
Also ich finde den Beutelsbacher Konsens nach wie vor sehr wichtig, sowohl für die schulische wie auch für die außerschulische Arbeit. Für uns ist das die Leitrichtung und ich glaube, dass die Lehrer das schon hinkriegen und dass das auch Teil der Ausbildung ist. Ja? Also wenn man sich mal zurückversetzt, das Beutelsbach ist so ein Dörfchen irgendwo bei Ihnen da, bei Stuttgart in der Ecke. Und in den 70er Jahren in Westdeutschland gab es ja natürlich heftige Auseinandersetzungen zwischen Linken und Konservativen. Und dann musste man sich einigen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja? Also der Lehrer darf eine Haltung haben, aber er darf den Schüler nicht überwältigen. Also der Schüler darf sich schon am Lehrer reiben. Aber der Lehrer muss am Ende fair sein. Die Kontroversität, was ist kontrovers in der Gesellschaft, das muss man entsprechend im Unterricht abbilden. Und wir müssen es in der außerschulischen Arbeit genauso abbilden. Das heißt also, einen Linken und einen Rechten einladen, verschiedene Meinungen, den Pluralismus und zum Schluss die Handlungsorientierung, die Aufforderung, engagiert euch. Und dann ist aber auch Schluss. Das Engagement ist dann nicht mehr politische Bildung, sondern politische Handlung. Aber wir haben ja ein Interesse, dass jeder von Ihnen, wir alle, uns auf irgendeinem Felde, ob das in der Partei, bei der Gewerkschaft ist, bei der Kirche, in der Bürgerinitiative oder sonst wo engagiert und sagt, mir ist diese Gesellschaft wichtig. Und da sehe ich jetzt nicht, warum das sächsische Lehrer nicht können sollten. Und wenn nicht, dann werden wir da unsere Beiträge für leisten, dass wir die Kontroversen hinbekommen. Wir haben Angebot Schule im Dialog, dass wir sagen, schaut euch mal euer kommunales Umfeld an. Wie wollt ihr eine Debatte organisieren? Wir helfen euch, wir coachen euch und dann kriegt ihr das schon hin.
Herr Oder, wie aufgeschlossen ist Ihr Lehrerkollegium, da mehr Verantwortung zu übernehmen?
Ich denke, das ist aufgeschlossen. Für mich ist mehr die Frage dieser Beutelsbacher Konsens. Ich gebe zu, ich habe das Wort jetzt das erste Mal in Vorbereitung hier gelesen. Das ist von 1976, weiß ich, und es ging uns ja auf lange Jahre nichts an. Das will ich mal so sagen, ne? Überwältigungsverbot, ne? Das ist der erste Punkt. Wie weit geht das? Ich muss natürlich einem Schüler, der eine Meinung hat und sowas gibt es, die aber ganz, ganz weit am Rand liegt, dem muss ich schon irgendwann mal klar machen, mein Freund, hier liegst du aber ganz falsch. Und wenn's vielleicht sogar irgendeinen Paragraphen betrifft, den er da übertritt. Ne? Ich habe auch schon zweimal in 27 Jahren eine Anzeige gemacht. Das darf ich aber dann wohl nach dem Beutelsbacher Konsens trotzdem tun. Denn Schüler brauchen, wenn man so will, auch eine Führung. Und die muss man manchmal doch ordentlich an der Hand nehmen und ihnen die Richtung weisen. Nicht nur in Mathe und Physik, sondern auch in der Anschauung über die Welt. Und da denke ich, da kann man sich vielleicht streiten über den Begriff Überwältigungsverbot.
Wenn ich vielleicht mal ergänzen darf, ich meine, ich finde, das müssen Sie sogar, wenn rechtsstaatliche Prinzipien verletzt sind. Dafür ist die Schule ein öffentlicher Rahmen und hat bestimmte Regeln. Dann finde ich das sogar sehr wichtig. Also sag mal, ich komme aus Hessen und bin in den 80er Jahren groß geworden. Da hatten wir noch die 68er, die Post-68er aus Frankfurt, aus Gießen, aus Marburg. Die hatten sehr klare Positionen. Ich hatte aber auch den Kreisvorsitzenden der Republikaner als Geschichts- und Englischlehrer, der machte am liebsten Mittelalter. Ja? Und der hat dann aber zum Teil aber auch mal Sprüche losgelassen. Gibt es hier Hausklaven, die die Tafel putzen? Ja? Also das war damals die Atmosphäre. Ja? Das geht natürlich gar nicht. Ja, es geht ja darum, der Lehrer kann seine Meinung durchscheinen lassen. Ich fand das auch gut, dass man sich an Lehrern reiben kann. Aber überwältigen heißt, dass der irgendwann anfängt durchzudrücken. Und da ist die Grenze erreicht. Wenn Sie als Schulleiter sagen, so hier ist die rechtsstaatliche Grenze erreicht, dann müssen Sie handeln. Das ist aber, glaube ich, nicht das Problem des Beutelsbacher Konsens, sondern dass man die Kontroverse zulässt, dass man auch keine Angst vor Politik hat. Das ist das Wichtigste. Ich war vor kurzem beim Busmann, beim Schülerrat, da sagten manche, ja gut, wenn es kontrovers ist, dann hören die Lehrer auf und wechseln das Thema. Das, finde ich, ist dann sozusagen ein Missverständnis, wenn wir demokratische Schulkultur leben wollen. Ja?
Also, um nochmal auf Ihre Frage einzugehen, die habe ich ja nicht ganz beantwortet. Ne? Also ich traue das meinen Lehrern durchaus zu. In der Vielgestaltigkeit, in der wir sind, wir sind im Durchschnitt, muss man sagen, über 50, ist so, ne? Und wir bekommen hoffentlich und Gott sei Dank so nach und nach auch mal ein paar Junge. Und dann wird es natürlich interessant, denn das sind ja die, die eigentlich in unserem Sinne auch noch nichts erlebt haben. Ne? Und dann wird es interessant, aber ich denke, diese Farbigkeit, die macht es dann auch aus. Ich bin da nicht bange, dass da irgendwas nicht klappt.
Aber jetzt haben Sie, Frau Belz, ja angesprochen, dass schon die Lehrer, die an Ihrem Modellprojekt mitarbeiten, sagen, naja, wir haben Bedenken im Kollegium. Also die Lehrer haben ja wirklich die Verantwortung, auch politisch korrekt quasi zu unterrichten. Und wenn dann im Kollegium oder im Lehrerzimmer andere Meinungen vorherrschen, ist es dann vielleicht problematisch. Von welchen Erfahrungen haben die denn gesprochen?
Also es ist tatsächlich so, dass es natürlich ganz unterschiedlich ist und sehr stark von der Schule und übrigens auch sehr stark von der Schulleitung abhängt. Das ist auch eine vielleicht banale, aber oder nicht neue, aber doch wichtige Erkenntnis aus dem Projekt, dass die Schulleitung natürlich selbst auch den Ton vorgibt, wenn die Schulleitung klare Haltung zeigt gegen demokratiefeindliche und verfassungsfeindliche Äußerungen, Haltungen, Tendenzen an der Schule, dann ist es auch einfacher für Lehrer, die entsprechende Haltung zu zeigen. Aber wir haben eben in Einzelfällen auch gehört, dass das nicht durchgängig dieselbe Haltung des Kollegiums ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass natürlich Lehrer befähigt werden können, diese Haltung einzunehmen, aber sie müssen auch darin bestärkt und unterstützt werden, um sich nicht als Einzelkämpfer zu fühlen. Und sie brauchen auch den Raum, ihr eigenes Handeln zu reflektieren und wiederum mit Kolleginnen und Kollegen auch zu diskutieren und da gemeinsam zu lernen. So letztlich geht es um einen demokratischen Schulentwicklungsprozess auch, der eben nicht von einzelnen Lehrern geleistet werden kann, sondern wo man das Umfeld des Kollegiums und der Schulleitung auch braucht.
Wenn wir jetzt über politische Bildung reden, dann hat man auf der einen Seite den Begriff Demokratie und auf der anderen Seite hat man den Begriff Politik. Und aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass sozusagen der Begriff Demokratie, dass die Leute mit dem was Positives verbinden und mit dem Begriff Politik eher was Negatives. Welchen Einfluss hat das denn auf die Methodik, mit der die Lehrer letztlich vorgehen müssen? Vielleicht an Herrn Staatsminister, Herr Dr. Löffler?
Also methodisch, das würde ich lieber den Fachleuten überlassen, die sich gerade, was die Frage von Lehrplänen und dergleichen mehr, sich da besser auskennen, die können das, glaube ich, besser sagen. Die Schwierigkeit ist ja, wenn man selber Politiker ist, ich bin noch dazu Jurist, dann ist man ja so ziemlich am unteren Ende der Nahrungskette angekommen, was die Wertschätzung betrifft. Gut, kann man sagen, selbstgewähltes Elend, hätte es ja vorher auch wissen können, ist auch teilweise so. ist ja so eine kommunizierende Röhre. Einerseits natürlich, dass Dinge, die politisch schief gelaufen sind, schief laufen, logischerweise auf die Politik in Gänze projiziert werden, wo natürlich ein Arbeitsauftrag für diejenigen ist, die da ist, die sich politisch engagieren, das anders zu machen, besser zu machen, anders zu erklären, deutlich zu machen, wo Probleme sind, nicht mit heillosen Versprechungen durch die Gegend zu laufen und zum Schluss mit Ergebnissen kommen, die von den Leuten zumindest gutiert werden, dass man sich bemüht hat, dass es in die richtige Richtung geht, dass man vielleicht auch ein Ergebnis hat, wo man sagt, Haken dran und fertig. Das andere ist, dass wir auch immer miteinander überlegen müssen, wie wir in unserer Gesellschaft mit denen, die sich für die Gesellschaft engagieren, tatsächlich umgehen. Und da rede ich jetzt mal noch gar nicht so sehr von Politikern, da ist es relativ leicht, draufzuschlagen und zu sagen, die sind ja eh alle ein bisschen weniger bemittelt, weil sie dann schon wieder die falsche Entscheidung getroffen haben. Es geht ja bei ganz anderen Dingen los. Es geht los bei dem Bürgermeister oder bei dem Gemeinderat, der sich ehrenamtlich engagiert, der trotzdem die volle Breitseite abbekommt. Und es geht weiter bei Leuten, die für unsere Gemeinschaft einstehen, technisches Hilfswerk, Blaulichtorganisationen, die mittlerweile hemmungslos beschimpft und in ihrer Arbeit behindert werden, wo ich mich langsam frage, ob die Leute überhaupt mal noch reflektieren, dass es um ihr eigenes Wohl geht, wo sich Menschen engagieren. Also es geht darum, diejenigen, die sagen, ich bin bereit, über das normale Maß hinaus mich für die Gemeinschaft zu engagieren, dass man zumindest anerkennt, dass sie das tun. Dass man sie kritisieren kann für einzelne Entscheidungen, ist völlig in Ordnung, aber dass man sie nicht in Bausch und Bogen nach unten redet. Und dann haben wir auch eine Chance, das Thema Politik und das Thema Demokratie wieder miteinander in Ausgleich zu bringen. Letzter Gedanke von meiner Seite, was uns wenig hilft, ist deutlich zu machen, du musst nur ein guter Demokrat sein und dann ist schon alles richtig, was du tust. Weil die Frage, was ein guter Demokrat ist und was eine gute demokratische Entscheidung ist, das ist höchst subjektiv. Das entscheidet jeder von uns anders. Und wir müssen es eben, Hallefla hat das ja schon gesagt, wir müssen es aushalten, dass das auch sehr kontrovers sein kann und sehr, sehr unterschiedlich. Und dass das eigentlich der wesentliche Vorteil der Demokratie ist, diese Unterschiedlichkeit auch tatsächlich zuzulassen.
Herr Dr. Löffler?
Okay, also ich wollte auch sagen, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist die Vertrauenskrise in Politik und Politiker. Da haben Sie jetzt schon was zu gesagt. Also in der Fachwissenschaft gibt es zwei Richtungen. Einerseits die politische Bildung, die ist sehr viel kognitiver ausgerichtet. Da geht es um die Systeme, um Wahlen, um Rechtsstaatlichkeit, um Europa. Da muss man sehr viel mehr erstmal Informationen einsammeln und das verstehen. Und das ist ja auch kompliziert. Das andere nennt sich Demokratiepädagogik, das ist sehr viel handlungsorientierter. Man sagt so schön, das sind die Selbstermächtigungserfahrungen. Also man macht mit Schülern oder mit Gruppen etwas, man verändert was im Stadtviertel oder wo auch immer und merkt, oh, ich kann das ja und das klappt ja und vielleicht findet es der Bürgermeister sogar toll. Und jetzt gibt's das große Problem, das läuft im Moment parallel. Und man kann tolle Projekte machen, habe ich als vormaliger Stiftungskollege auch gemacht. So, und jetzt die Frage, lernt man darüber was über Politik? Und die Antwort ist, man weiß es nicht so genau. Ja, es kann sein, dass man ganz tolle kommunale Projekte macht und Schüler, so wie ihr oder auch Erwachsene, das Gefühl haben, ja, jetzt habe ich mich mal engagiert und ich habe was verändert, aber ich verstehe am Ende trotzdem nicht, wie das politische System funktioniert. Und das ist wirklich eine schwere methodische Herausforderung. Das klappt am besten, sagen wir mal, was wir auch als Landeszentrale machen, mit Jugendparlamenten, mit Landtagsplanspielen, wo man sozusagen ein konkretes Problem hat, aber ein bisschen Theorie bekommt, wie funktioniert so ein Landtag oder ein Kommunalparlament und dann probiert man das und es passiert. Und am besten funktioniert, wenn zum Schluss auch nochmal ein Politiker vorbeikommt, das würdigt und nochmal erklärt, wie er die Sache so sieht. So kann man das zusammenkriegen, bedeutet aber, man muss sich sehr gut vorbereiten.
Das heißt also, wenn man an der politischen Realität sehr nah dran ist oder außerschulisch unterwegs ist mit den Schülern, dann erfahren und lernen sie quasi am meisten. Herr Oder, Sie sind ja mit Ihren Schülern also wahnsinnig viel unterwegs. Sie laden Zeitzeugen ein in die Schule. Was genau machen Sie, um Ihren Schülern das Demokratieverständnis, natürlich auch Geschichte in gewissem Maße, zu vermitteln und zu sensibilisieren?
Naja, ich bin Geschichtslehrer und Geografielehrer und ich fasse das Ganze manchmal ganz gerne von unten her, also sprich aus der Vergangenheit her an. Und die Kinder, ich hatte es vorhin schon gesagt, die haben eigentlich nichts Schlimmes erlebt bis jetzt. Und wir wissen, was uns zum Beispiel Europa wert ist, wie schön das ist, dass wir seit über 70 Jahren in Frieden leben. Und wir machen deshalb verschiedene Projekte. Wobei, ich sehe mich da nicht in irgendeiner Rolle, die jetzt ganz besonders ist. Das machen viele Schulen. Wir fahren zum Beispiel nach Frankreich auf einen Soldatenfriedhof, machen dort eine Woche Projekt. Und in Niederbronn, das ist in der Nähe von Straßburg, da gehen wir auch noch ins Europaparlament, wenn es klappt, und haben sogar schon Plenarsitzungen mitmachen können. Und dort sieht man, dass bei Kids, die manchmal im Kopf nicht so sind, wie man sie gerne hätte, ein Überlegen anfängt. Begreifen, sage ich, wenn die mal mit Bürste und Fittwasser an einem Grabstein waren von 4 toten Soldaten, dann geht dort mehr los, als wenn ich mich hinstelle und sage, und im Februar 1943 hat Stalingrad kapituliert und was weiß ich. Oder? Und darum bemühen wir uns, das eben wirklich den Schülern wirklich anschaulich zu machen. Die anderen Projekte, Zeitzeugenprojekte im Zusammenhang mit Dr. Düsing, diese Verlegung von den Stolpersteinen, da machen wir mit. Und das ist es dasselbe. Die müssen konfrontiert werden mit realen Dingen, die mal waren. Und das wird eben immer schwieriger. Wenn da vorne eine Frau sitzt, die ist knappe 90, sitzt am Mikrofon und spricht mit leiser Stimme über das, was sie erlebt hat 1944 im Ghetto von Theresienstadt. Dann sitzen dort 90 Schüler und da kann die eine Stunde reden und da zuckt keiner. Und dann fängt es an zu arbeiten. Das ist für mich das Wichtige. Und wir wissen, was wir für Schüler haben. Wir haben Wahlergebnisse in der Kommune, 40% AfD. Und wir haben eine Jugendwahl gemacht an der Schule. Und das war eine relative Widerspiegelung der Wahl der Erwachsenen. Wir merken das aber nicht. Es gibt bei uns nicht irgendwelche offenen rassistischen Dinge. Vielleicht ist das auch der Tatsache geschuldet, dass wir da von Anfang an was dagegen tun. Ja?
Das heißt, die Wahl in der Schule hat widergespiegelt das Ergebnis der Bundestagswahl. Und Sie sagen aber, man merkt das Rassistische nicht. Wie hat man denn im Modellprojekt starke Lehrer, starke Schüler das Rassistische zu spüren bekommen?
Da müsste man jetzt eigentlich die Kollegen von der TU Dresden fragen, die hier auch im Publikum sitzen, Herr Professor Behrens und Herr Breuer, die ganz unmittelbar mit den Lehrern zusammenarbeiten. In dem Projekt arbeiten wir natürlich vor allem daran, Lehrer zu stärken, Äußerungen, die auch tatsächlich manifest werden, entgegenzutreten. Eben nicht eine Vermeidungsstrategie zu fahren und die Konflikte zu scheuen, so nach dem Motto, naja, wenn Sie den Unterricht nicht weiter stören, ist mir egal, was Sie politisch denken, sondern daran zu arbeiten. Und ich möchte unterstreichen, was Herr Oder gesagt hat. Es geht um das auch selbst erleben. Man kann Werte nicht einfach frontal vermitteln im Sinne einer Wissensvermittlung. Und es geht um einen längerfristigen Prozess. Das gilt für Lehrer genauso wie für Schüler. Man kann nicht sagen, ich will aber, dass die anders denken und dann wird das von einem Tag auf den anderen anders sein. Sondern deshalb ist, glaube ich, eine langfristige und auch sich wiederholende Beschäftigung mit diesen Themen unglaublich wichtig. Und auch die gemeinsame Reflexion über solche Erlebnisse, sei es mit Zeitzeugen, sei es Seminare, in denen man bestimmte Dinge reflektiert hat.
Herr Bußmann, wie ist Ihre Schule unterwegs in solchen Dingen?
Also meine Schule hat jetzt nicht das groß herausragende Projekt, sondern sie hat sich darauf fokussiert, dass man dort in der Summe der einzelnen Teile gut aufgestellt ist. Wir haben seit vielen Jahren die Aktion Genial Sozial an der Schule.
Von der Sächsischen Jugendstiftung,
genau, ein Konzept, wo Schüler in der letzten Schulwoche einen Tag lang arbeiten, diesen Lohn dann spenden für soziale Projekte, nicht nur in Sachsen, auch deutschlandweit und in der Welt. Wir haben eine sehr aktive Fachschaft vom Gemeinschaftskundeunterricht, die jedes Jahr mit allen neunten Klassen eine Exkursion in den Landtag macht in Dresden. Wir haben regelmäßig Exkursionen für die Geschichtsklassen jeglicher Jahrgangsstufe. Dort scheut man sich auch nicht, ein KZ-Gedenkstätte zu besuchen, sei das jetzt Theresienstadt, was ja in Tschechien liegt, relativ nah dran, oder auch nach Buchenwald, aber auch nach Berlin zu fahren, dort zum Mahnmal für Holocaust und Shoah. Wir haben aber beispielsweise solche Aktionen wie Jugend debattiert an der Schule, die also weniger in die historische, mehr in diese politische Richtung gehen. Die GRW-Lehrer sind angehalten, im Unterricht sehr viel zu diskutieren. Und es gibt einmal im Jahr einen Projekttag, der die politisch-historische Bildung jetzt in Bezug auf die Lokalgeschichte, also Dresden und unseren Stadtteil, reflektiert. Also alles keine ganz großen Sachen, aber in der Summe dieser ganzen verschiedenen Sachen, die eigentlich auch für jede Schule, wenn auch mit ein bisschen Aufwand, aber doch einfach umzusetzen sind, kann man auch viel erreichen. Damit fährt meine Schule sehr gut. Das wird auch von uns Schülern sehr gut angenommen, weil es auch immer, dass man so sehr gut verkauft wird. Also die Lehrer schaffen es, das halt auch als ein Angebot zu formulieren. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Es wurde ja auch gerade eben gesagt, dass man diese Wertevermittlung, die kann man eben nicht erzwingen. Und auch wenn das jetzt ein bisschen seltsam klingt, man muss es eben nach wie vor für den Schüler als ein Angebot formulieren, zu sagen, okay, Demokratieerziehung ist nichts, was ich jetzt dir mit dem Vorschlaghammer in den Kopf rein dränge, sondern ich mache das mit guten Exkursionen, mit guten Angeboten oder auch einfach mit einem guten Unterricht, sei es jetzt methodisch oder einfach, weil der Lehrer gut drauf ist. Und dann, finde ich, klappt die Wertevermittlung und zwar deutlich besser, als wenn sich der Lehrer vorne hinstellt und sagt, es ist eben meine Pflicht, das zu machen, nehmt das jetzt mit und wenn ich aus dem Unterricht rausgehe, dann haben wir wieder diesen oder jenen demokratischen Wert vermittelt. Damit kommt man auf Dauer nicht weiter, damit holt man die Leute nicht ab und wenn der Unterricht das nicht schafft, dann interessiert sich der Schüler nicht dafür.
Herr Oder, möchte ich ergänzen?
Es wird momentan darüber diskutiert, sollte man den Besuch einer Gedenkstätte zur Pflicht machen? Ich sage eindeutig ja, man muss ihn zur Pflicht machen. Überwältigen die Schüler mit sowas.
Herr Dr. Löffler?
Ja, ich sage nein, beziehungsweise ich sage jein. Also das fordern ja bestimmte Politiker. Also die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich gehört zu unserer politischen Kultur und da wird meines Erachtens, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ob dann ein Gedenkstättenbesuch Pflicht ist oder nicht, darüber kann man nachdenken. Das finde ich ist fast eine pädagogische Aufgabe. Aber ich würde es in die Verantwortung der Schule geben, wenn die Schule sich festlegt, dann würde ich sagen, ist auch die Pflicht der Schülerinnen und Schüler mitzufahren. Dann kann nicht die Reaktion, weil entweder wenn rechte Eltern oder vielleicht Migranten sagen, ich kann da aus irgendwelchen inneren Überzeugungen nicht mitfahren und die Schule fängt an, Ersatzunterricht zu organisieren. Ich glaube, also dann leidet unsere politische Kultur enorm. Ja, wenn die Schule sich durchringt, das zu machen, dann finde ich es auch eine Pflicht. Denn wir brauchen nicht über Schwimmunterricht für Muslime zu diskutieren und sagen, bei Gedenkstätten können die Leute im Zweifel zu Hause bleiben. Also so rum würde ich das einfädeln und nicht per Gesetz oder Ministerbeschluss das anordnen. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja selbst geschildert, wer da mitfährt, da passiert was. Ich meine, ich habe auch schon Schulklassen erlebt, die kicherten in Buchenwald und wussten nicht, entweder weil sie schlecht vorbereitet waren oder weil sie verunsichert waren durch den Ort. Das kann auch vorkommen. Aber die Frage bei jedem außerschulischen Lernort ist ja auch, wie bereite ich das vor, wie bereite ich das nach, was das pädagogische Konzept einfach hinfahren, das bringt nichts. Und wir sollten es in jedem Fall stärken, auch finanziell stärken, auch da vielleicht neue Finanzierungswege im Land finden und das den Schulen nahelegen. Aber dann muss es in der Autonomie der Schule sein, wie man das ausgestaltet.
Möchten Sie das sagen?
Also ich kann da bei Dr. Löffler nur anschließen. Ich hätte ein bisschen die Sorge, wenn man es verpflichtend macht, dass dann auch wieder so ein Abwehrreflex kommt. Wir müssen das tun, also machen wir's. Ich glaube, eher der Weg, wirklich zu fördern, anzuregen, es freiwillig zu tun, das bestmöglich zu unterstützen. Finanziell ist das eine, aber andererseits dann natürlich auch in der entsprechenden Vorbereitung, das ist das dann das andere. Wir haben ja dieses Jahr von Sachsen aus, der Ministerpräsident war dort, viele Vertreter aus dem Landtag in Theresienstadt, den 27. Januar gewürdigt als Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Und dort waren zwei Schulklassen mit dabei, eine aus Pirna, die andere aus Gersdorf bei Zwickau. Und gerade die Schüler aus Gersdorf machen das jedes Jahr in der 9. Klasse, dass sie Auschwitz besuchen. Und das, was ich bemerkenswert fand, ist es eben nicht nur der Besuch ein oder zwei Tage, die sind eine komplette Woche dort. Und sie haben vorher eine Woche Vorbereitung und dann noch Tage danach, wo das Ganze auch nochmal nachbereitet und aufgearbeitet wird. Und die Lehrerinnen und auch die Projektbetreuer haben mir dort sehr deutlich gemacht, dass der erste Tag noch gar nicht mal so sehr der entscheidende gewesen ist. Aber den zweiten oder dritten Tag in dieser Bedrückung von Auschwitz zubringen zu müssen, genau das, was Sie sagen mit dem Grabstein des Soldaten, sich damit auseinanderzusetzen, aus dieser Situation auch nicht fliehen zu können, Das setzt vieles an Nachdenken frei, was vielleicht sonst nicht passiert wäre. Insofern kann ich eigentlich die Intention, die Sie haben, ja nur unterstützen, dass wir es mehr machen müssen. Ich hätte die Sorge, wenn wir es verpflichtend machen müssen oder würden, dass dann viele sagen, naja, dann müssen wir es halt machen, dann machen wir es halt. Und dass dann gar nicht die Bereitschaft da ist, sich dort zu beschäftigen, weil es eben ein Pflichtprogramm wäre. Also wahrscheinlich muss man diese Mischung aus beiden hinbekommen. Notwendig ist es allemal.
Was mich eigentlich an dieser Debatte immer besonders interessiert ist, was sind denn die Intentionen von den Lehrern oder auch von den Schulen, die sagen, wir machen sowas nicht oder wir wollen sowas nicht machen. Natürlich finde ich es wichtig, dass man über die Pflicht diskutiert. Ich persönlich würde so eine Pflicht abnehmen. Aber ich meine, wir haben ja in Sachsen diesbezüglich eine relativ günstige Lage eigentlich. Wir sind sehr nah dran an Polen, an Gedenkstätten wie Auschwitz. Wir sind auch nah dran an Theresienstadt. Wir haben sogar in Sachsen selber ja eine Gedenkstätte, die sich mit einem sehr besonderen Einzelaspekt auseinandersetzt, eine Pirna Sonnstein in Bezug auf die Aktion T4, also die Ermordung von Behinderten. Und was mich halt immer so ein bisschen stört, ist, dass eigentlich nie gefragt wird, was ist denn der Grund von Schulen oder von Lehrern, diese Gelegenheit, und Besuch in der Gedenkstätte ist nun mal eine prima Gelegenheit, dieses Thema anzupacken und zu vermitteln. Warum machen die das nicht? Liegt es daran, dass sie sich nicht in der Lage sehen, sowas zu machen? Ist es ihnen zu aufwendig? Haben sie keine Zeit dafür? Und deswegen finde ich, wenn man einfach sagt, man macht das verpflichtend und sagt, ihr müsst da hinfahren, dann löst man die Probleme, die diese Lehrer haben, ja nicht. Weil ich glaube, jeder Geschichtslehrer weiß, eine Fahrt in so eine Gedenkstätte ist eine gute Sache. Aber trotzdem macht es nicht jeder. Und ich glaube, wenn man diese Leute unterstützt, mit welchen Maßnahmen auch immer, da muss man sie persönlich fragen, was sie brauchen, dann ist einem, glaube ich, mehr geholfen, als wenn man einfach sagt, okay, wir lösen das Problem, indem wir es zur Pflicht machen und dann warten wir mal, bis wir eine Quote von 100% aller Schüler haben, die mal in so einer Gedenkstätte waren, egal ob einer guten oder, sagen wir mal, eine eher schlecht vorbereiteten Exkursion dorthin.
Wer muss das denn abfragen, warum die Lehrer da nicht hinfahren? Sind es dann die Schulleiter, die letztendlich das managen?
Ich sage mal so, die Frage gab es so noch nicht. Aber es ist natürlich immer das Problem. Ich fahre verpflichtend hin, okay, da ist dieser Tag, der ist eben ein Geschichtsprojekt. Ich fahre nach Frankreich mit Schülern freiwillig, da 8. und 9. Klassen. Für die fällt eine Woche der Unterricht aus. Die müssen es nachholen. Ja, wenn ich sowas öfters mache, was ich viel lieber machen würde, wird noch mehr Unterricht ausfallen. Und dann gibt es ja die Kollegen, die jetzt die Naturwissenschaften unterrichten, die Prüfungsfächer unterrichten, die jede Stunde brauchen in den großen Klassen, um ihren Lehrplan zu erfüllen, die sagen dann, das nächste Projekt, oh Gott, das nächste Projekt. Und da muss man dann wirklich sagen, Leute, dieses Projekt ist geplant, das machen wir jetzt und wir legen uns fest, das, das und das und das wird gemacht im Laufe des Jahres und richtet bitte euren Unterricht danach aus. So muss man es halt dann so machen.
Das ist genau der Punkt, ne? Dieses Handlungskonzept, wie Werte, 31 Maßnahmen, muss man ja schon überlegen, Zeit, Personal, Geld, wie stellen Sie sich die Umsetzung an sich vor?
Naja, es geht nur Stück für Stück und man muss sich anschauen, was geht relativ schnell, weil wir wenig Ressourcen dafür brauchen und was braucht eine längere Vorbereitungszeit und was ist vielleicht auch etwas in der Langfristperspektive. Wie gesagt, was wir jetzt machen werden mit der Gemeinschaftskunde ab Klasse 7, so eine zentrale Forderung, das werden wir eben zum Schuljahr 19/20 einführen, weil wir erstmal die Lehrpläne dafür erarbeiten müssen. Und so ein Lehrplan braucht ungefähr ein Jahr, bis er tatsächlich erarbeitet ist, entsprechend abgestimmt ist mit den Fachleuten und dann auch den Lehrern, die das dann umsetzen sollen, vermittelt wird. Also das ist so eine ganz konkrete Einschränkung. Wir haben Maßnahmen da drin, die wir uns gut und gerne vorstellen können, beispielsweise die Vertrauenslehrer, dass man die auch ein Stück würdigt, dass man ihnen Anrechnung dafür gibt, dass sie diese Vertrauenslehrertätigkeit, dass sie die wahrnehmen. Und jetzt streifen wir doch das Thema mit den Lehrern und dem Lehrerbedarf. Wenn ich natürlich im Moment insgesamt zu wenig Lehrer habe, wäre es ein Schildbürgerstreich, zumindest für den Moment, zu sagen, ich gebe mehr Abminderungsstunden, weil die Lehrer brauche ich im Moment ganz dringend vor der Klasse. Also muss ich, und das versuchen wir ja gerade, das eine Problem lösen, habe ich es hoffentlich einigermaßen in Bälde gelöst, und da rede ich auch über 2 bis 3 Jahre mindestens, dann kann ich auch darüber wieder offen und frei diskutieren, auch über andere Dinge, wo es besser ist. Klassenleiterstunde wäre so ein Beispiel, ne, wo man individueller auch mit den Jugendlichen, mit den Schülern kommunizieren kann, mal losgelöst vom Lehrplan, sondern eher, was habt ihr gerade aktuell für Probleme, was diskutiert ihr gerade zu Hause, gibt es eine Entwicklung weltpolitisch, die euch interessieren, ne? Das sind Maßnahmen, die kann ich bringen, wenn ich die Lehrer dafür habe. Bei anderen Dingen werden wir auch ein bisschen langfristig denken müssen, dass wir Stück für Stück in die Umsetzung bekommen. Also wir haben gesagt, wir wollen alle 31 Punkte umsetzen, aber eben nach und nach, ein paar haben wir schon ganz konkret genannt, ein paar werden vielleicht noch ein bisschen dauern.
Nach und nach heißt ja, dass wir nicht fertig werden bis zur Landtagswahl 2019, es sei denn, Sie kurbeln jetzt im nächsten Schuljahr alle Kapazitäten an und führen wahrscheinlich das Wahlrecht mit 16 ein.
Naja, aber das ist ja schon wieder so eine komische Vermittlung von Politik. Wenn Sie jetzt sagen, bis zur Wahl müssen Sie fertig werden, dann erfüllen Sie ja genau das Klischee, dass der Politiker ja nur in Legislaturperioden denkt. Zugegeben, das macht er bisweilen. Das will ich ja gar nicht verhehlen. Aber das ist ja ein Programm, was über das Jahr 2019 bei weitem hinausgeht. Und ich verstehe es auch immer so, dass das zwar zum jetzigen Zeitpunkt erstmal abschließend ist, dass wir aber die Diskussion darüber, und Sie sind ja ganz viele dran beteiligt gewesen an der Erarbeitung des Konzepts, dass wir die Diskussion immer weiterführen und möglicherweise auch den Punkt 32 oder den Punkt 33 irgendwann noch dazu schreiben und es umsetzen. Insofern, ich habe dort nicht den zwingenden Handlungsdruck, 19 fertig zu werden, sondern ich versuche es so schnell wie möglich, oder wir gemeinsam, es ist ja nur eine gemeinsame Sache, versuchen es so schnell wie möglich umzusetzen.
Okay, Demokratie bedeutet ja auch Mitbestimmung. Ich habe gerade das Wahlrecht mit 16 angesprochen. Herr Bußmann, Sie haben gelacht. Ist das was in Schülerkreisen diskutiert wird?
Natürlich wird das diskutiert, weil gerade wenn Sie im Politikunterricht sitzen und der fängt ja in der 9. Klasse an, dann werden dort über Themen gesprochen, wo dann immer gesagt wird, ja, es gab eine Wahl und dann ist entschieden worden, oder manchmal gab es einen Entscheid und es ist entschieden worden, und dann muss der Lehrer ja den Schülern erklären, warum die das nicht mitentscheiden konnten. Und natürlich wird darüber diskutiert, warum kann ich als 16-, 17-Jähriger oder vielleicht auch als nur knapp nach der Bundestagswahl 18-Jähriger, warum kann ich über dieses Thema halt nicht mitentscheiden, warum kann ich nicht mit abstimmen, gerade weil es mich betrifft. Und natürlich ist da die Landtagswahl wahrscheinlich das beste Beispiel. Da ist ja die Bildung eigentlich das zentrale Thema. Das ist ja sowieso auf Landespolitik das zentrale Thema. Und dann wird der Schüler dann im nächsten Jahr 2019 die Wahlplakate sehen und sehen, da wird für gute Schule geworben und hier hat die Partei eine andere Vorstellung von Schule als dort. Aber ich als Schüler, ich darf mich nicht entscheiden. Ich darf mich nicht zu dieser oder jener Auffassung bekennen. Und das erzeugt natürlich Fragen.
Ja, bitte.
Also das lässt sich ja wirklich alles sehr gut hören. Einerseits die Forderung Wahlrecht mit 16, auch das, was Herr Bußmann gesagt hat, kann ich im Wesentlichen unterschreiben. Ich stelle dann immer ein was dagegen und sage, worum geht es denn auch beim Wahlrecht? Na klar, um die Frage auch zu entscheiden. Wenn ich über etwas entscheide, übernehme ich aber auch Verantwortung für meine Entscheidung. Und da stelle ich mir dann die Frage generell, wie sieht denn unsere Rechtsordnung die Verantwortung bei jungen Menschen? Und da haben wir zwei Regelungen, die dort etwas anderes im Moment sagen. Das eine ist, dass ich voll geschäftsfähig nach dem bürgerlichen Gesetzbuch erst mit 18 bin. Und wenn ich mir das Strafrecht anschaue, wo es ja auch um Verantwortung geht, bin ich sogar erst mit 21 voll strafmündig. Ab 18 komme ich erst ins Heranwachsenenalter. Da ist eine andere Regelung vorgesehen. Die Diskussion kann man führen, ab wann soll ein junger Mensch in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen? Und kann man fragen, ist die alte Grenze von 18, die ja übrigens auch mal von 21 runtergesetzt wurde in den 70er Jahren, ist die noch zeitgemäß oder ist sie vielleicht schon etwas überholt und vielleicht kann man dasselbe schon mit 16 machen? Nur, ich würde dann anraten, das ganzheitlich zu betrachten, dann auch zumindest die Frage zu stellen, wie man sie beantwortet, ist eine andere Frage. Betrifft das dann auch die Frage der Mündigkeit für Rechtsgeschäfte und betrifft das genauso die Frage der Strafmündigkeit? Wenn wir das im Gesamtkontext diskutieren, kann unter Umständen dann auch rauskommen, in Ordnung, wir trauen unseren jungen Leuten das zu, die Verantwortung für das Wahlrecht wahrzunehmen, dann muten wir ihnen aber auch die Verantwortung zu im Rechtsverkehr und auch was das Strafrecht betrifft, dann entsprechend auch zur Verantwortung gezogen zu werden, wenn es mal schief läuft.
Jetzt soll ja starke Lehrer, starke Schüler ins Regelsystem übernommen werden, also nicht nur für die Berufsschulen. Was ist da genau vorgesehen?
Ja, wir arbeiten da gerade mit dem Kultusministerium daran. Es wird nicht so sein, das Modellprojekt, dass man das 1:1 überträgt, sondern wir wollen die Erfahrungen für das Regelsystem nutzbar machen. Konkret wird eine sogenannte SCHILF, eine schulinterne Lehrerfortbildung, entwickelt, die eine Art Einstieg ist in dieses Thema Umgang mit menschenverachtenden Haltungen an beruflichen Schulen. Die soll angeboten werden für interessierte Schulen. Dann wird es ein zweites Modul geben, das darauf aufbaut, ein längerfristiges Paket, bestehend wiederum aus Weiterbildungen, aus Reflexionsschleifen, auch aus Zusammenarbeit mit außerschulischen Initiativen, wo dann eine Schule über mehrere Monate bis hin auch zu mehreren Schuljahren begleitet wird und unterschiedliche Angebote bekommt, um im Sinne dieser von mir erwähnten demokratischen Schulentwicklung an einem gemeinsamen Konzept weiterzuarbeiten.
Und einbezogen bleibt weiterhin das Unterstützungssystem im sächsischen Bildungssystem, also die Supervisoren, die es gibt, und auch externe Fachberater, sodass auch dieses Unterstützungssystem qualifiziert mit dem Thema umgehen kann. Und wir sind auch in Gesprächen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, ob für alle Lehramtsstudierenden an den Hochschulen in Sachsen, das heißt Leipzig, Chemnitz und Dresden, ein verpflichtendes Modul eingeführt werden soll im Sinne von Demokratiebildung, also spezifisch eben nicht nur für die Gemeinschaftskunde oder Geschichtslehrer, sondern für alle Lehramtsstudierenden. Das ist natürlich ein großes Vorhaben, was sicher noch einige Zeit dauern wird. Aber auch das soll, das steht in dem Konzept WW-Werte, implementiert werden. Und auch dabei wollen wir als Robert-Bosch-Stiftung unterstützen. Das heißt, wir versuchen auf verschiedenen Ebenen die Erfahrungen, die wir aus dem Modellprojekt gesammelt haben, in das Regelsystem zu überführen. Grundsätzlich können die Methoden natürlich übertragen werden, auch auf andere Schularten, auch auf andere Bundesländer. Das ist dann natürlich auch eine Frage der Umsetzbarkeit. Hier in Sachsen ist im Moment die Konzentration auf berufliche Schulen. Mit anderen Bundesländern sind wir im Gespräch, mit Niedersachsen, auch mit Baden-Württemberg und Thüringen. Da ist durchaus auch in der Diskussion, Methoden in anderen Schularten umzusetzen.
Das Handlungskonzept kann übrigens im Internet eingesehen werden, kann gelesen werden. Es ist gar nicht so dick, also sehr kompakt geschrieben. W wie Werte, Handlungskonzept bei Google eingeben oder eine andere Suchmaschine und schon kann man sich einlesen. Eine Sache würde ich gerne gegen Ende noch ansprechen. Schule im Dialog von der Landeszentrale für politische Bildung. Ist mir aufgefallen, was haben Sie da vor?
Ja, Schule im Dialog, ich hatte es eingangs schon erwähnt. Wir werden nachfrageorientiert arbeiten und die Schulen, die sich stärker eben in die politische Diskussion hineinbegeben wollen, die das stärker im Schulalltag implementieren wollen, die werden von uns beraten. Wie macht man das? Wie ist das kommunale Umfeld? Worauf muss man achten? Was bedeutet Beutelsbach? Es geht da ein bisschen darum, was wir ja jetzt die ganze Stunde diskutiert haben, die mentale Bremse zu lösen und zu sagen, traut euch mal, probiert es. Wir unterstützen euch, das ist Teil von WW-Werte, also wir sind da ganz optimistisch und legen jetzt in diesem Frühjahr los.
Sie haben mal gesagt, Herr Staatsminister, habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, in der passenden Form und Sprache funktioniert politische Bildung in jedem Alter. Davon sind Sie wirklich überzeugt? Ich glaube, wir haben auch ein paar Schüler vielleicht schon verloren.
Ja, was antworte ich jetzt da drauf? Also ich habe grundsätzlich das Grundvertrauen, dass wir möglichst viele erreichen können mit unterschiedlichen Anspracheformen. Aber natürlich muss ich hier vielleicht ein bisschen negativ konnotiert pluralistischen Gesellschaft hinnehmen, dass es auch Leute gibt, die ich partout nicht erreiche, die sich auch gar nicht erreichen lassen wollen. Das muss ich im Zweifel zur Kenntnis nehmen. Ich kann nur versuchen, im Bildungssystem nach Möglichkeit es so anzugehen, dass wir die Fälle nach besten Kräften ausschließen können. Und das geht eben dabei los, und da muss man dann Bildung ganzheitlich betrachten, schon in der frühkindlichen Bildung los, über die Grundschule bis hin zu den weiterführenden Schulen, dort möglichst niemanden auf dem Weg zurückzulassen. Das gilt für jede Fächerkombination und das gilt natürlich auch bei dem Thema Werteorientierung, politische Bildung und dergleichen mehr. Und Werteorientierung geht ja über das Thema politische Bildung insgesamt noch ein bisschen hinaus, wo wir ja, und das muss man ja uns ehrlicherweise eingestehen, wir immer mehr in die Situation kommen, dass staatliche Systeme, sei es Kita, sei es Schule, immer mehr auch zum Reparaturbetrieb dessen werden, was in Elternhäusern nicht mehr funktioniert. Also ich empfehle jedem immer mal auch einen Blick ins Grundgesetz, auch in die sächsische Verfassung, wo klar geregelt ist, dass Bildung und Erziehung der Kinder zuvorderst Aufgabe der Eltern ist. Und wir halt zur Kenntnis nehmen müssen, dass entweder Eltern nicht in der Lage sind, teilweise auch nicht willens sind, dieser Verantwortung noch nachzukommen. Wir müssen das ausgleichen. Wir werden uns immer mehr Instrumente überlegen müssen, diesen Ausgleich hinzubekommen. Und das will ich auch ganz deutlich sagen, das wird nicht immer nur der Lehrer leisten können. Der Lehrer hat eine Ausbildung, die darauf ausgerichtet ist, Wissen zu vermitteln, Leitlinien zu geben für das weitere Leben. Aber auf jede soziale Komponente kann er natürlich auch keine Rücksicht nehmen. Und darauf wird das Bildungssystem in Gänze auch reagieren müssen, dass wir die Kinder dort abholen, wo sie sich tatsächlich sozial von ihrer Biografie her befinden. Ich würde mir wünschen, wir würden bei dem Thema Werteorientierung auch wieder mehr über das Thema Verantwortung in unserer Gesellschaft reden. Wie viel Verantwortung übernimmt denn jeder Einzelne? Und das ist eben nicht nur die Frage in der Politik, sondern schon die Frage im Familienzusammenhang. Und wenn wir da ein Stück weiter kämen, dann hätten wir ein bisschen weniger zu tun im Bildungssystem.
Ich möchte unsere Diskussion beenden, indem ich jedem von Ihnen eine sehr hypothetische Überraschungsfrage stelle. Und ich möchte anfangen mit Ihnen, Herr Busmann. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine gewisse Zeit lang Schulleiter. Was würden Sie am liebsten zuerst verändern mit der Bitte um eine kurze Antwort?
Ich würde als erstes versuchen, mein ganzes Kollegium zusammenzuholen und die Hierarchien möglichst flach zu machen. Ich glaube, Schulleiter sollten mit ihren Lehrern im Team spielen, und wenn man die Hierarchien verflacht und so eine Institution demokratisch führt, dann ist man nicht nur eine Vorbildfunktion, sondern hat man auch einen ersten Schritt getan, damit die Lehrer dasselbe auch mit ihren Schülern machen.
Herr Staatsminister, stellen Sie sich vor, Sie sind ab morgen Gemeinschafts-.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.